Revolution in their beds. Du kannst es nicht finden, schnell im Vorübergehen. Bei der Jagd nach Wohlstand, da wirst du es nicht sehen. Doch das Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Doch das Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Dort, wo Menschen tragen des anderen Last und Leid, neue Freude wecken in dumpfer Traurigkeit, ist das Licht hingekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Dieses Licht ist die Liebe, die von Gott gekommen ist. Sie ist Mensch geworden in Jesus Christ. Dieses Licht ist die Liebe, die von Gott gekommen ist. Sie ist Mensch geworden in Jesus Christ.
Schönen guten Abend. Die Lehrerin einer Mädchenklasse ist krank geworden, ist ins Krankenhaus gebracht worden. Die Klasse beschließt, sie dort zu besuchen. Die dürfen natürlich nicht alle ins Zimmer rein, warten vor der Türe und zwei gehen rein. Nach einer ganzen Weile kommen die beiden wieder raus mit tief ernsten und traurigen Gesichtern und sagen, also wir müssen euch sagen, die Lage ist sehr ernst. Es besteht keine Hoffnung mehr. Frau Meier ist gesund und am Montag kommt sie wieder in die Schule. Also ihr seht, die Erwartung von den Mädchen, die ist nicht erfüllt worden. Die Frage ist, was du für eine Erwartung hast in dieser Adventszeit. Jahrtausende lang haben Menschen auf eine ganz bestimmte Persönlichkeit gewartet. Und diese Erwartung ist erfüllt worden. Und von dieser Persönlichkeit, von der wollen wir heute reden. Herzlich willkommen im Jugendgottesdienst. Ich bedanke mich als erstes für die letzte Kollekte. Wir haben euch gebeten, uns unterstützen für Pro Christ. Und ihr habt da 627 Mark gespendet mit dem ersten Gottesdienst zusammen. Schönen Dank dafür. Na, mich hat's gefreut. Okay. Ihr wisst ja, wir haben die Tradition, dass wir an diesem Weihnachtsgottesdienst immer für irgendein Projekt sammeln mit Kindern. Und ich habe in den letzten Wochen mal lauter so Prospekte gesammelt, wo Nöte geschildert werden von Kindern in dieser Welt. Von Straßenkindern in Petersburg und Moskau bis hin nach Mexiko und sonst wohin. Also es ist unbeschreiblich und unfasslich, was alleine Kinder in dieser Welt leiden müssen und wie riesengroß die Not ist. Und man weiß ja gar nicht, wo man zuerst helfen soll. Also ich habe mich entschieden für diejenigen, die zusätzlich dazu, dass sie obdachlos sind, elternlos und so weiter, noch blind sind und die deswegen ganz besonders geschädigt sind. In einem Prospekt der Christoffel-Binden-Mission heißt es, dass durchschnittlich jedes zweite erblindete Kind in der dritten Welt in den nächsten 2 Jahren sterben muss, weil diese Kinder keine Chance haben im Lebenskampf. Die können weder einen Beruf lernen noch sich irgendwie durchsetzen. So, und für die verteilt die Christoffel-Binden-Mission Vitamin-A-Kapseln, die nämlich das Blindwerden verhindern. 50 Kinder mit Vitamin-A-Kapseln ein Jahr lang wirksam zu schützen, kostet nur 25 Mark. Du kannst mit 25 Mark 50 Kinder am Leben erhalten. Und dazu lade ich dich heute ein, dass du dich mit beteiligst. Und ich bitte euch darum, dass es heute wirklich eine Kollekte wird. Also wenn du bloß ein paar Pfennige geben willst oder kannst, lass es sein. Es geht um eine echte Hilfe. Wenn du selber Hilfe brauchst, dann brauchst du dich hier nicht zu beteiligen. Aber wenn du ein Herz hast, für blinde Kinder in der dritten Welt, den Christen helfen möchten, dann kannst du dich heute am Ausgang beteiligen. Ich bedanke mich jetzt schon dafür. So, ihr Lieben, ich muss natürlich wieder darum bitten, dass ein paar uns nachher helfen, hier die Kirche sauber zu machen. Ich mache das nicht mit Handheben, aber ich bitte euch, dass ein paar zurückbleiben. Damit nicht unsere Mitarbeiter oder zum Beispiel, wie das letzte Mal, Gäste aus Freiberg, die gar nicht von hier sind, die stehen dann abends hier und machen die Kirche sauber. Bitte helft uns dabei. Der nächste Gottesdienst, jetzt kommt eine riesengroße Pause, weil da noch Ostern dazwischen liegt, der ist erst am 10. Mai. Am 10. Mai sehen wir uns wieder, ja, wenn die Schneeglöckchen schon wieder verblüht sind. Gut, jetzt kommen die Fragenbeantwortung. Wir haben da hinten den Fragekasten und da waren einige Fragen drin. Nummer 1, was hat es mit der Iris-Diagnose auf sich oder Augendiagnose? Es gibt verschiedene Krankheiten, also nicht alle, aber verschiedene Krankheiten, die kann man dadurch erkennen, indem man den Menschen in die Augen sieht, eben in die Iris. Also das ist keine verwerfliche Methode. Nun steht aber auf dem Zettel drauf, muss oder sollte jemand, der sich über die Augen hat diagnostizieren lassen, über einen Seelsorger mit Gott ins Reine kommen, obwohl dieser Mensch schon Christ geworden ist. Besteht durch die Iris-Diagnose ein Bann des Bösen? Das kann nämlich sein, das ist nämlich die Gefahr, dass es gibt viele Pfuscher und viele Heilpraktiker, die okkulte Praktiken betreiben. Also wenn du da dir nicht sicher bist, dann rate ich dir, dann geh zu einem Seelsorger. Und mein Rat ist, bevor du zu irgendeinem Arzt gehst, zu so einer Augendiagnose, dann vertrau dich nicht blindlings jedem an, der sowas macht, sondern führe vor der Untersuchung ein Gespräch. Und während der Untersuchung solltest du als Gotteskind beten. Wenn der andere wirklich ein Okkultist ist, das zeigt die Erfahrung, dann kommen solche Leute mit ihrer Deutung dann auch nicht weiter. Nächste Frage, die kriegen wir in diesem Jahr immer mehrmals auf den Tisch. Was hältst du von der Kindestaufe? Also ich bin als Kind getauft und ich halte von meiner Taufe sehr viel. Das ist ein kostbarer Schatz in meinem Leben. Aber hier geht es nur weiter mit der Frage, ist sie nicht unbiblisch oder ist sie nur eine religiöse Tradition unserer Zeit? Und da muss ich sagen, im Gegenteil, das ist eine sehr alte Tradition aus den Anfängen der Christenheit, aber gerade weil es eben eine Tradition ist und wörtlich so nicht in der Bibel drin steht, aus diesem Grunde wird sie ja von vielen eben als unbiblisch abgelehnt. Zum Beispiel von meinem engsten Freund, der heute unser Gast ist. Wir haben darüber eine ganz verschiedene Meinung. Aber wir freuen uns beide, dass wir Gotteskinder sind und dass wir andere Menschen in Gottes Reich einladen können. Ich höre die Gruppe Rammstein. Ist das gut? Ja, solange du ein gutes Gehör hast, magst du noch gehen. Ich sage nur, meine Welt ist das nicht. Ich könnte inhaltlich manches nicht unterschreiben. Gott weiß, ich will kein Engel sein, also so einen Satz kann ich nicht nachvollziehen. Und was das Musikalische betrifft, da kann ich nur mit dem Fritz Rau, dem größten Konzertagenten von Deutschland, sagen, für mich ist Musik immer noch ein Lebensmittel, aber keine Sterbehilfe. Wenn man sich nur aus Angst vor der Hölle bekehrt, in Klammern heuchlerische Bekehrung, wird man da genauso von Gott beim Gericht angenommen wie ein aufrechter Christ? Ja, natürlich. Wieso ist denn überhaupt eine Bekehrung aus Angst vor der Hölle eine Heuchelei? Also wenn du aus Angst, eine Erkältung zu bekommen, dir warme Klamotten anziehst, da bist du doch kein Heuchler, sondern bist ein kluger Mensch. Und Bekehrung heißt, dass du Jesus als deinen Retter annimmst. Und ein Retter ist nötig, wo eine Gefahr ist. Und die größte Gefahr für den Menschen besteht darin, in der Hölle zu landen. Und Angst ist in diesem Fall sogar was Positives. Die Angst ist ja ein Signal. Ein Signal, das uns auf eine bestehende Gefahr aufmerksam macht. Wenn du klug genug warst, dich aus Angst vor der Hölle zu bekehren, dann bist du bekehrt und bist auch gerettet. Letzter Zettel, wie betet man richtig? Als Jesus diese Frage mal vorgelegt wurde von seinen Jüngern, da hat er ihnen das Vaterunser beigebracht und hat gesagt, so muss man richtig beten. Und hat er noch ein paar Bemerkungen dazu gemacht, also man soll beim Beten nicht so viel rumquasseln wie der Heiden. Also wir sollen ehrlich beten, keine Phrasen ablassen und mit Gott so reden wie ein Kind mit seinem Vater. Das ist richtig gebetet. Und dann steht hier noch drauf, und warum betest du nicht in deinem Gottesdienst? Also du kannst mir glauben, ich bete in diesem Gottesdienst sehr viel, aber das öffentliche Gebet, das überlasse ich mit Absicht immer anderen, weil ich der Meinung bin, der Pfarrer muss nicht alles machen Und es ist ja schön, wenn sich möglichst viele an so einem Gottesdienst mit beteiligen. Im Gegenteil, ich muss mal sagen, wir haben ja immer 16:30 ein Gebetstreffen vor dem Gottesdienst, vor dem ersten. Da sind wir mit einer ganz kleinen Mitarbeiterschaft unter uns alleine. Da waren früher 50, 60 Leute da. Ich finde das unheimlich schade, dass es so wenige Christen gibt, die sich am Gebet für diesen Gottesdienst mit beteiligen. Und umso schöner finde ich es, dass wir Mitarbeiter haben, die das ganze Ding hier in Schwung halten. Und ich möchte mich mal am Ende des Jahres bei allen Mitarbeitern bedanken, die diesen Gottesdienst im Hintergrund und Vordergrund hier überhaupt ermöglichen. Von der Band bis runter zu allen, die hier die Zettel verteilen. Schönen Dank euch allen. Und jetzt geht's weiter mit der Band.
Beschenkt sein ist ja was ganz Tolles, liebe Leute. Ja. Wir waren, also unser Gast, Theo Lehmann und ich, wir waren vor kurzem, das heißt vorgestern, zu einer Tagung, Konferenz für Jugendevangelisation. Da haben wir am Anfang ein ganz mini kleines Geschenk gekriegt. Es war nämlich so ein kleiner Rucksack. Es sah nach nichts aus, aber innen drin waren so schöne Dinge, so kleines Kreuz und Bonbons und ein Bibelspruch, speziell für mich und dich und so. Also war jedenfalls ganz Tolles. Man kann sich ja sagenhaft täuschen, ne? Gerade bei den Geschenken.
Nur ein Päckchen, kein Paket, freu dich trotzdem drauf. Auf den Inhalt kommt es an, mach es einfach auf.
Versuch es mal.
Nur ein Päckchen, kein Paket, freu dich trotzdem drauf. Auf den Inhalt kommt es an, mach es einfach auf. Gott schickt seine Weihnachtssendung, größter Wert im Kleinformat. Er ist ganz verrückt vor Liebe, gibt das Beste, was er hat. Gott schickt seine Weihnachtssendung, größter Wert im Kleinformat. Er ist ganz verrückt vor Liebe, gibt das Beste, was er hat. Jedem Menschen dieser Welt gilt die Attraktion. Gottes Gruß hat Hand und Fuß, er schenkt seinen Sohn. Gott schickt seine Weihnachtssendung, größter Wert im Kleinformat. Er ist ganz verrückt vor Liebe, gibt das Beste, was er hat. Gott schickt seine Weihnachtssendung, größter Wert im Kleinformat. Er ist ganz verrückt vor Liebe, gibt das Beste, was er hat. In der Krippe mit dem Kind, unscheinbar und klein, fädelt Gott die Riesenchance unsere Rettung ein. Gott schickt seine Weihnachtssendung, größter Wert im Kleinformat. Er ist ganz verrückt vor Liebe, gibt das Beste, was er hat. Gott schickt seine Weihnachtssendung, größter Wert im Kleinformat. Er ist ganz verrückt vor Liebe, gibt das Beste, was er hat.
Ich habe in meinem Leben eine Menge Geschenke von Gott gekriegt. Ein Geschenk, das sind die, die hier vorne stehen. Das ist was Wunderbares, wenn man so Musiker hat und Freunde, mit denen man was zusammen machen kann und Dienste tun kann oder zusammen Lieder schreiben kann, wie mit dem Jörg, der jetzt kommt. Das ist ein großes Geschenk. Ich bin immer wieder froh, dass er da ist. Diesmal wieder im Dezember, wie üblich bei uns. Der Jörg ist da. Herzlich willkommen.
Schönen Dank für das herzliche Willkommen. Wolfgang, ich habe meine Liederblätter unten vergessen. Kannst du die mal hochreichen, bitte? Dankeschön. Die sind nämlich so neu und man kann nicht alles im Kopf haben. Ne? Das erste Lied, das ich euch vorstellen und vorsingen möchte, ist ein Lied für Hausbibelkreise. Darf ich mal fragen, wer von euch zum Hausbibelkreis geht? Könnt ihr mal zeigen? Gut, dann sind es so wenige, dass ich das mal erklären muss. Hausbibelkreis, das ist ein Kreis von Menschen, die sich in bestimmten Abständen treffen, um dort miteinander in einer Wohnung die Bibel zu lesen und dann darüber zu sprechen, was das, was sie gelesen und verstanden haben, mit ihrem Leben zu tun hat. Ich selber habe solche Gespräche schon als ganz wichtige Bereicherung meines Lebens erfahren. Und darum habe ich darüber ein Lied gemacht und das singe ich jetzt vor.
Wenn wir miteinander reden, spüren wir, wie reich wir sind und wie jeder, der sich einbringt, durch die anderen noch gewinnt. Wir erfahren, dass die Zukunft sich für Christen erst erschließt, wo in Gottes Lebensschule die Gemeinde Bibel liest.
Ich bin wild entschlossen, jetzt den Refrain mit euch zusammen zu singen. Ihr auch? Bitte? Also 2,5 wollen doch, also wir machen das mal, ja?
Wir erfahren, dass die Zukunft sich für Christen erst erschließt.
Bis dahin, jetzt geht's los.
Wir erfahren, dass die Zukunft sich für Christen erst erschließt.
Nochmal.
Wir erfahren, dass die Zukunft sich für Christen erst erschließt.
Ich sing weiter.
Wo in Gottes Lebensschule die Gemeinde Bibel liest.
Alle.
Wo in Gottes Lebensschule die Gemeinde Bibel liest.
Nochmal.
Wo in Gottes Lebensschule die Gemeinde Bibel liest.
Jetzt versuchen wir es mal im Zusammenhang. Kaugummi in die Backe und los geht's. Wir erfahren, dass die Zukunft sich für Christen erst erschließt, wo in Gottes Lebensschule die Gemeinde Bibel liest.
Wir erfahren, dass die Zukunft sich für Christen erst erschließt, wo in Gottes Lebensschule die Gemeinde Bibel liest.
Okay, jetzt fange ich also nochmal an, als wenn nichts gewesen wäre. Aber es ist ja was gewesen, ihr habt einen Refrain gelernt und jetzt geht's los.
Wenn wir miteinander reden, spüren wir, wie reich wir sind und wie jeder, der sich einbringt, durch die anderen noch gewinnt. Wir erfahren, dass die Zukunft sich für Christen erst erschließt,
wo in Gottes
Lebensschule die Gemeinde Bibel liest. Wenn wir miteinander, wenn wir aufeinander hören, werden wir ein Wunder sehen. Gott hilft uns durch andere Christen, seinen Willen zu verstehen. Wir erfahren, dass die Zukunft sich für Christen erst erschließt, wo in Gottes Lebensschule die Gemeinde Bibel liest. Wenn wir aneinander wachsen, stark in Freude, treu im Leid, wird Gemeindeleben reifen, hier und für die Ewigkeit. Wir erfahren, dass die Zukunft sich für Christen erst erschließt, wo in Gottes Lebensschule die Gemeinde Bibel liest.
Nochmal den Refrain.
Wir erfahren, dass die Zukunft sich für Christen erst erschließt, wo in Gottes Lebensschule die Gemeinde Bibel liest.
Ich habe in diesem Jahr neu angefangen, die Psalmen zu lesen. Die Psalmen, das ist die Liedersammlung der Bibel. Und ich habe dabei die Entdeckung gemacht, dass wenn man Psalmen laut liest, dass sie noch ganz anders eindringen. Und ich habe die Erklärung so gefunden, dass wenn man etwas liest, dann ist das ein Weg, dass man den Inhalt aufnimmt. Aber wenn man laut spricht dabei, wenn man sich selber vorliest, dann kommt es außer über das Auge noch übers Gehör. Und dann bekommt man einen stärkeren Eindruck davon. Und da bin ich auf Psalmen gestoßen, die haben mich sehr berührt, weil sie nämlich Erlebnisse im Leben zum Inhalt haben, die ganz wichtig sind. Einmal, dass man darüber spricht und dann, dass man auch von diesem Psalmen lernt, dass man damit zu Gott kommen kann. Und ein Psalm, das ist der Psalm 102, den habe ich mir genommen und habe daraus ein Lied gemacht und das singe ich euch jetzt vor. Im Augenblick der Not verbirg dich nicht vor mir, denn in mir wächst die Angst, dass ich den Halt verliere. Und Feinde stehen auf mit Reden voller Gift. Ich wüsste gern, warum ihr Hass mich so schwer trifft. Herr, höre mein Gebet und kümmere dich um mich. Du siehst, wie's um mich steht. Herr, lass mich nicht im Stich. Die Nacht kommt über mich, sobald die Sonne sinkt. Ich fürchte, dass schon bald ein Schatten mich verschlingt. Ich fühle mich allein und liege lange wach. Ich frage oft, warum, das Grübeln macht mich schwach. Herr, höre mein Gebet und kümmere dich um mich. Du siehst, wie's um mich steht. Herr, lass mich nicht im Stich. Der Schmerz hat mich verführt, jetzt nur noch mich zu sehen. Doch blick ich auf zu dir, dein Wille soll geschehen. Ich halt mich an dir fest und du verlierst mich nicht. So finster es auch ist, du bleibst mein Lebenslicht. Herr, höre mein Gebet und kümmere dich um mich. Du siehst, wie's um mich steht. Herr, lass mich nicht im Stich. In der letzten Woche hatte ich den Höhepunkt dieses Jahres. Da bin ich nämlich zum Theo gefahren und wir haben wieder mal in diesem Jahr es geschafft, uns zwei ganze Tage freizuhalten, um Lieder zu machen. Das geht dann so los, dass wir uns gegenüber sitzen, wir uns tief in die Augen gucken und dann so nachdenken, Mensch, worüber könnten wir ein Lied schreiben? Und dann gucken wir in unsere Notizbücher und dann lesen wir uns das vor und dann haben wir einen Gedanken gefunden und dann machen wir das so wie beim Wolle aufräufeln. Wir suchen so lange, bis wir einen Faden gefunden haben, wie beim Aufräufeln eines Pullovers. Und dann ziehen wir und dann ziehen wir so Gedanken an Land, wie beim Angeln. Und dann müssen wir noch ein bisschen umstellen. Und wenn es dann auch noch eine Melodie gibt, dann wird sogar ein Lied draus. Und wir haben uns das wichtige Thema Menschenfurcht genommen. Menschenfurcht. Kennt ihr ja, ne? Schiss haben in der Clique. Wenn man nicht mitmacht, wie die anderen machen, dass man dann geschnitten wird. Oder wenn der Chef verlangt, dass man für ihn lügt und wir sagen, nee, machen wir nicht, wir sind Christen, dass man Angst hat, man hat dadurch Nachteile. Als Deutschland vereinigt wurde, da haben so viele Westdeutsche sich darüber Gedanken gemacht, wie wir wohl die DDR-Zeit erlebt haben, wie angepasst wir waren, wie wir geheuchelt haben und wie wir vor anderen Menschen gekrochen sind. Und viele haben gedacht, wenn wir jetzt den Westdeutschen begegnen, die in einer Demokratie aufgewachsen sind, da begegnen wir Menschen, die ein Rückgrat haben, die klar sind, ehrlich sind, mutig sind, Pustekuchen. Die haben genau dieselben Probleme wie wir, auf einer anderen Ebene, mit anderen Problemen, aber genau dieselben Probleme. Und wenn man nicht nur nach Osten und Westen guckt, sondern auch nach Norden und Süden guckt, da merkt man, das ist eine Anfälligkeit, die auf jeden Menschen zutrifft. Die Fahne nach dem Wind zu hängen, mit anderen mitzureden, gegen eigene Überzeugung, Dinge zu tun, die man gar nicht tun würde, für die man sich schämt, die man nicht tun würde, wenn es keinen Druck von außen gäbe. Und darum haben wir uns dieses Lied genommen und das möchte ich euch jetzt vorsingen.
Menschenfurcht legt dich lahm und im Nu. Schnapp die Falle der Feigheit schnell zu. Wer sich anpasst, der wird ausgenutzt. Wer zu Gott hält, erfährt seinen Schutz. Und inzwischen hast du sicher auch schon kapiert, dass die Angst dir die Seele ganz schnell deformiert. Wer sich anpasst, der wird ausgenutzt. Wer zu Gott hält, erfährt seinen Schutz. Heuchelei ist wie Glatteis bei Nacht. Wer drauf abfährt, der fährt, bis es kracht. Wirf die Ehrlichkeit nicht über Bord und riskiere ein offenes Wort. Nennst du Dinge beim Namen und sprichst sie frei aus, wirst du sehen, für die Wahrheit gibt's selten Applaus. Wirf die Ehrlichkeit nicht über Bord und riskiere ein offenes Wort. Willst du kriechen, dann kriech wie bisher. Eine Schleimspur zieht hinter dir her. Doch mit Gott lernst du gerade zu stehen und als Mensch mutig aufrecht zu gehen. Mach den Rücken nicht krumm wie ein Wurm, überleg, ist der Kriechgang denn wirklich für dich der Lebensweg? Doch mit Gott lernst du gerade zu stehen und als Mensch mutig aufrecht zu gehen.
Das nächste Lied handelt von Krankheiten dieser Welt und von der Medizin, um die wir bei dem größten Arzt des Universums bitten können. Das Lied ist ein Gebet. In der Welt voller Wunden und Leid. Gib mir Impulse der Liebe, die helfen und heilen kann. Gib mir Impulse der Liebe, die helfen und heilen kann. Präge mir Bilder des Friedens in der Welt voller Hass und Gewalt. Präge mir Bilder des Friedens ganz tief in die Seele ein. Präge mir Bilder des Friedens ganz tief in die Seele ein. Sprich zu mir Worte der Weisheit in der Welt voller Dummheit und Stolz. Sprich zu mir Worte der Weisheit und öffne mein Herz dafür. Sprich zu mir Worte der Weisheit und öffne mein Herz dafür. Sähe den Samen der Hoffnung in der Welt voller Resignation. Sähe den Samen der Hoffnung, dass Mut daraus werden kann. Sähe den Samen der Hoffnung,
dass Mut daraus werden kann.
Sehr viel unterwegs und höre natürlich im Auto sehr viel Radio. Und ganz besonders gut höre ich hin, wenn der dringende Reiseruf kommt. Da könnte ja mal einer für mich bei sein. Kennt ihr den dringenden Reiseruf? Ja, also wenn der Wolfgang zum Beispiel losfährt von zu Hause mit seiner Familie in den Urlaub und er hat Stöpsel in der Badewanne gelassen, aber den Wasserhahn noch dazu aufgelassen, dann kommt der dringende Reiseruf. Der lautet dann zum Beispiel so: Herr Wolfgang Koss unterwegs in einem roten Passat wird dringend gebeten, nach Hause umzukehren. Du fährst in deinem Auto und stellst das Radio an, hörst plötzlich deinen Namen und hältst den Atem an. Vorbei ist deine Ruhe, weil jemand dich jetzt stört. Ist das vielleicht ein Irrtum? Hast du dich jetzt verirrt? Dann kommt die Wiederholung, du bist noch ganz verwirrt. Tatsächlich fällt dein Name, du hast dich nicht geirrt. Dein Vater bittet dringend, komm bitte schnell nach Haus. Der Name deines Vaters räumt letzte Zweifel aus. Halt an, kehr um, komm wieder, der Reiseruf ist klar. Wenn er so dringlich bittet, dann droht bestimmt Gefahr. Auf deiner Lebensreise ruft Gott dich hin zu sich. Er lässt dir jetzt bestellen, komm heim, ich liebe dich.
Wir bleiben gleich bei den Liedern vom Theo Lehmann und vom Jörg Swoboda. Wir singen Lied Nummer 3, vom Jenseits zum Diesseits.
Gott ist nicht zu erkennen an Macht und Herrlichkeit. Erkennungszeichen Gottes ist seine Menschlichkeit. Denn Gott kommt in der Winde und liegt als Mensch im Bündel auf einer Handvoll Stroh im Stall. Gott ist nicht zu erkennen an Macht und Herrlichkeit. Erkennungszeichen Gottes ist seine Menschlichkeit. Denn Gott kommt in der Winde und liegt als Mensch im Bündel auf einer Handvoll Stroh im Stall. Vom Jenseits zum Diesseits, von drüben nach hier, ist Gott umgezogen ins Armenquartier. Arbeitskleidung statt Talaren, Kugelbrummel statt Fanfare. Und statt Fahnen und Standarten flattern Windeln jetzt im Garten. Gott ist nicht zu erkennen an Macht und Herrlichkeit. Erkennungszeichen Gottes ist seine Menschlichkeit. Denn Gott kommt in der Binde und liegt als Menschenbündel auf einer Handvoll Stroh im Stall.
Und ihr,
Gott.
So schön niedlich. Also, wir versuchen es nochmal, ja? Also, ich spiele mal ganz leise die Gitarre dazu und ihr singt mal richtig laut. Mal sehen, was wir hinkriegen, ja? Okay? Und
Gott ist nicht denn
ist ja sagenhaft, Leute. Ihr bringt das doch. Klasse! Ja, und jetzt lasst mal richtig raus, okay? Und
Gott ist nicht zu erkennen an Macht und Herrlichkeit. Erkennungszeichen Gottes ist seine Menschlichkeit. Denn Gott kommt in der Winde und liegt als Menschenbünde auf einer Handvoll Stroh im Stall. Als wehrloses Säugling vom Feinden umstellt, so zeigt sich den Menschen der Herr dieser Welt. Engelschöre statt Trompeten, Eselsohren statt Raketen, statt dass Düsenjäger starten, flattern Tauben jetzt im Garten. Gott ist nicht zu erkennen an Macht und Herrlichkeit. Erkennungszeichen Gottes ist seine Menschlichkeit. Denn Gott kommt in der Winde und liegt als Menschenbünde auf einer Handvoll Stroh im Stall.
Und ihr nochmal.
Gott ist nicht. Denn auf einer Handvoll Stroh im Stall.
Danke.
Liebe Freunde, Papi und Mami und Susi, die sitzen am ersten Weihnachtsfeiertag am Frühstückstisch und da fällt der Kleinen irgendwie die Semmel auf den Tisch und da sagt die ganz laut: Scheiße. Die Eltern sind schockiert, die haben in Gegenwart ihrer Tochter noch nie dieses Wort benutzt. Der Vater also im Ton der Empörung zu ihr: Wo hast du denn das nur wieder her? Und da sagt die: Vom Christkind. Ich sagte: Was, wieso vom Christkind? Und da sagt die Kleine: Ja, als das Christkind gestern Abend in mein Zimmer gekommen ist und die Geschenke hingelegt hat, da war es bei mir ganz dunkel und da hat das Christkind sich am Stuhl gestoßen und ganz laut Scheiße gesagt. Wenn ich hier euch einen Witz erzähle, dann natürlich deswegen, damit es was zu lachen gibt, aber wenn ihr über diese Witze später mal nachdenkt, da werdet ihr merken, dass die meisten meistens noch hintergründig sind und eine tiefere Bedeutung haben. Also zum Beispiel steckt in dem Witz, den ich gerade erzählt habe, auch noch eine tiefere Bedeutung drin. Nämlich, Christkind sein ist eine harte Angelegenheit. Denn dort, wo das Christkind zunächst mal hingekommen ist, als es zum ersten Mal kam, da war es ja nicht nur dunkel, sondern auch kalt, ungemütlich, eng und eben besonders hart. Denn das Bett, in das man das Kind reingelegt hat, das war ja nicht eine bequeme Hollywood-Schaukel, sondern das war eine Futterkrippe. Das heißt, so eine Mulde aus hartem Holz wahrscheinlich oder Stein, wo die Kühe draus fressen. Jesus, als er geboren worden ist und in dieses Leben kam, der hat es nicht gerade bequem gehabt. Dem ging es da nicht gerade gut. Für den war das Leben hart, von der Krippe bis zum Kreuz, von der Geburt bis zum Tod. Aber wir haben es gut, wenn wir Jesus in unser Leben lassen. Nicht, dass wir dann auf einmal ein Leben hätten, was keine Härten mehr hat, sondern wir haben dann einen, der uns hilft, mit den Härten des Lebens fertig zu werden. Und deswegen rate ich dir, lass Jesus in dein Leben reinkommen. Denn Weihnachten, das wird es bei dir nicht dadurch, dass du deine Engelbrigade in Reihe und Glied auf dem Fernseher aufstellst und die elektrische Christbaumbeleuchtung anschaltest und den ganzen Weihnachtskrempel vom Boden in deine Bude runterholst, sondern Weihnachten wird es, wenn du Jesus in dein Leben reinholst. Wir haben zu Hause bei uns in der Küche so einen kleinen Kalender hängen. Also nicht irgend so was Frommes, wie es die hinten auf dem Büchertisch gibt, sondern ein ganz normaler, weltlicher, kleiner Kalender. Und da sind immer hinten so Rezepte drauf und Aussprüche großer Männer und so Gedichte und sowas. Und da habe ich in der Weihnachtszeit mal folgendes Gedicht gefunden. Sei uns gegrüßt, du Weihnachtsfest, wir feiern dich in Ost und West. Die Äste sich verzweigen und über Deutschland hoch im Raum wölbt sich der Völker Friedensbaum und glänzt im Sternenreigen. Also ich habe nur die ganze Zeit versucht, mir vorzustellen, was das für ein komischer Apparat ist, also ein Völkerbaum, Friedensbaum, der sich da am Himmel wölbt und so. Ich packe es nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass dieses Gedicht der übelste Kitsch ist, den man sich überhaupt vorstellen kann, ich habe trotzdem aus diesem Unsinn was lernen können. Nämlich, wer von Weihnachten redet und dann Gott weglässt, bei dem kommt nur noch Blabla raus. Wer Gott also die Hauptsache weglässt, der ist doch wie einer, der dir was zu trinken anbietet, indem er dir einen leeren Becher hinhält. Und du versuchst, dem Becher auf den Grund zu kommen, aber es kommt nichts dabei raus und du fragst dich, was soll denn das Ganze? Was soll ich mit einem leeren Becher, wenn ich Durst habe? Was soll ich mit einem Baum hoch im Raum, wenn Weihnachten ist? Freilich, wer zu Weihnachten Gott weglässt, dem bleibt am Schluss nichts anderes übrig, als sich in das Geäst von irgendwelchen Bäumen zu flüchten, die sich hoch im Raum wölben. Aber für wen Weihnachten und Gott zusammengehören, der hat solche abstrakten Höhenflüge nicht nötig. Denn der springende Punkt an Weihnachten ist doch, dass der Ort der Handlung von der Höhe in die Tiefe verlegt worden ist. Aus dem Himmel auf die Erde. Aus dem Raum Gottes in den Lebensraum der Menschen. Und wer jetzt anfängt, hoch in den Raum zu entschweben, der versucht hat, das Rad der Geschichte rückwärts zu drehen. Seit Gott seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, in Israel, in Bethlehem, wo sie keinen Raum in der Herberge hatten, da können wir nicht mehr in irgendwelche abstrakten Räume flüchten, sondern da müssen wir uns mit dieser konkreten Erde befassen. Denn zu Weihnachten ist Gott konkret geworden. Der wurde ein Mensch und eine Kreuznageln und in ein Grab reinlegen konnte. Und dieser Mensch hieß Jesus. Und das ist der Mann, dessen Geburtstag zu Weihnachten gefeiert wird und von dem wir jetzt reden müssen. Und nun habe ich es satt, alle Jahre wieder zu Weihnachten so zu tun, als ob Jesus noch das kleine Wickelkind wäre. Ich habe das schon immer ekelhaft gefunden, wenn Leute über irgendeinen großen Menschen dieser Welt Buch schreiben, meinetwegen. Also sagen wir mal über Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe. Und dann heißt es in den ersten Kapiteln, als der kleine Wolfgang noch in die Schule ging, was heißt denn hier der kleine Wolfgang? Also ich finde das immer, diese Kumpelhaftigkeit gegenüber solchen Größen, die finde ich richtig blöde. Und mich ödet das wirklich an, dass wir zu Weihnachten dauernd zu hören kriegen, irgendwas von einem Jesulein. Der ist doch kein Säugling mehr. Der ist doch nicht mehr im Ställchen, im Kuhställchen, bei Ochs und Eselein in so einem Krippelein. Nein, er liegt nicht mehr in der Krippe. Und er hängt nicht mehr am Kreuz. Und er liegt nicht mehr im Grab. Sondern der ist auferstanden. Und der steht heute vor dir. Und der stellt dich vor die Entscheidung, ob du ihn als den Herrn deines Lebens anerkennen willst. Und ich habe das satt, alle Jahre wieder zu Weihnachten so zu tun, als ob diese Geburtstagsfeier eine harmlose Angelegenheit wäre. Es gibt ein uraltes Weihnachtslied in unserem Gesangbuch. Ich nehme an, das stammt aus dem Mittelalter. Da heißt es, und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel. Und ich fürchte, das haben viele ganz vergessen. Die große Party, das wollen alle. Aber die Pein, vielen ist das schon peinlich, wenn überhaupt mal rauskommt, dass sie sich zur Kirche halten und zur Kirche gehören. Du kannst doch nicht zur Geburtstagsparty von Jesus gehen und sonst so tun, als ob du mit ihm nichts zu tun hättest. Du kannst doch nicht den holden Knaben im lockigen Haar anerkennen und den geschmähten Mann mit der Dornenkrone ablehnen. Das ist doch jedes Mal derselbe. Jesus ist doch nicht teilbar. Und jedes Mal, wenn von Jesus die Rede ist, ob das nun zu seinem Geburtstag ist oder zu seinem Sterbetag, da stehst du jedes Mal vor der gleichen Frage. Nämlich, willst du ihn als den Herrn deines Lebens anerkennen? Das geht immer um diese Entscheidung. Und eine Entscheidung für Jesus, die hat immer Konsequenzen. Und die Konsequenzen einer solchen Entscheidung, die sind nicht immer leicht und harmlos. Dir kann zum Beispiel passieren, dass du dich völlig außerhalb unserer Gesellschaft stellst, wenn du für die Ärmsten und Gefährdetsten dieser Gesellschaft, nämlich für die ungeborenen Kinder, eintrittst. Weihnachten ist ja nicht nur ein Anlass, mal ein paar Räucherkerzen anzubrennen. Weihnachten ist auch ein Anlass, sich den Mund zu verbrennen. Und deswegen sage ich, das ist keine harmlose Angelegenheit. Ich habe das satt, immer so zu Weihnachten alle Jahre wieder zu tun, als ob alles in Butter wäre. Und wir die Fete bloß feiern, ja, damit wir eben unseren Butterstollen mampfen können. Na klar, futtern wir zu Weihnachten was anderes als Bratkartoffeln. Und trinken was Besseres als Cola mit einem Schuss. Wir haben da allen Grund zum Feiern, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Das ist ja das erfreulichste Ereignis der ganzen Weltgeschichte. Wir dürfen bloß nicht vergessen, warum er Mensch geworden ist. Nämlich, um unsere verlorene Welt zu retten. Ihr kennt ja alle das Weihnachtslied, O du Fröhliche. Und da heißt es an einer Stelle, Welt ging verloren. Und dieser Satz, der stimmt immer noch. Der stimmt heute mehr als je zuvor. Noch nie war unsere Welt so kaputt wie heute. Oder gehörst du auch zu den Naiven, die sagen, so kaputt ist ja nun auch nicht. So schlimm ist es ja nun auch nicht. Ist zwar manches in der Welt nicht okay, aber im Großen und Ganzen läuft doch alles ganz gut. Wir leben doch im Zeitalter des Fortschritts und der Menschenrechte. Sagtest du Menschenrechte? Fast genau auf den heutigen Tag, vor 49 Jahren, also am 10. Dezember 1948, da haben die Völker dieser Erde in der UNO die Erklärung der Menschenrechte niedergeschrieben. Auf Papier. Das haben die beschlossen. Aber bis zum heutigen Tage gibt es immer noch Tyrannen, die um ihre machtpolitischen Ziele willen die Interessen ihrer Völker mit Füßen treten, so wie damals der Kaiser Augustus. Bis zum heutigen Tage gibt es Millionen Menschen, die als Flüchtlinge in der Welt hin und her geschubst werden, heimatlos und rechtlos, so wie damals Maria und Josef. Bis zum heutigen Tage gibt es Millionen Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer sozialen Stellung verachtet werden, genauso wie damals die Hirten. Es gibt bis zum heutigen Tage in unserer Welt über 100 Staaten in unserer Völkergemeinschaft, die die Folter anwenden. Und Gott alleine weiß, wie viele Hunderttausende heute Abend unschuldig in Gefängnissen und Kellern und Menschenkäfigen und Kliniken drin sitzen, weil die es gewagt haben, ihren Kopf zum Denken und ihren Mund zum Reden zu benutzen, weil sie von dem Recht des Menschen zur freien Meinungsäußerung Gebrauch gemacht haben. Und was den so viel gepriesenen Fortschritt betrifft, ja Freunde, den gibt es doch bloß für ein paar Leute auf der Erde, die das Riesenglück gehabt haben, mit einer weißen Hautfarbe und auf einem Platz der Welt geboren zu werden, wo der Reichtum herrscht. Also wie wir zum Beispiel. Für den Rest der Menschheit ist doch das Wort Fortschritt nichts weiter als ein Traum, ein ferner Traum. In einem Dokument der UNO habe ich gelesen, 2/3 aller Männer, Frauen und Kinder auf der Erde von heute verbringen ihr Leben inmitten von Schmutz, Nahrungsmangel, Krankheit, Hunger, Unwissenheit und vorzeitigen Tod. Ja, das sieht im Einzelnen ungefähr so aus. Es gibt 3 Milliarden Menschen, die haben noch nie was von Jesus gehört. Die leben noch in der Finsternis des Aberglaubens. Die wissen noch gar nicht, dass es einen Erlöser gibt. Ein Riesenteil der Menschheit ist unterernährt, Millionen Menschen hungern. Jedes Jahr sterben alleine 50 Millionen Menschen an den Folgen des Hungers. Die Analphabeten auf der Welt, die nehmen ja noch zu, statt dass sie abnehmen. Also zum Beispiel in Europa, in Deutschland jedenfalls nehmen die Analphabeten zu. Es gibt viele Menschen, die ja noch bis heute noch nicht lesen können. In der Landwirtschaft, da arbeiten viele Menschen, Millionen Menschen noch genauso mit Hacke und Holzpflug, genau wie vor 2000 Jahren zu der Zeit, als Jesus geboren worden ist. Da hat sich überhaupt nichts geändert. So sieht der Fortschritt der Menschheit aus. Das habt ihr wohl noch gar nicht gewusst. Na, Hauptsache, ihr wisst, wo es die billigsten Jeans zu kaufen gibt. Hauptsache, ihr habt euren Weihnachtskrempel zusammen. Wie die Welt aussieht, ist ja uninteressant. Und seht ihr, genau das ist der Unterschied zwischen Gott und Mensch. Gott ist das eben nicht egal, wie es bei uns aussieht und wie es bei uns zugeht. Gott hätte ja sagen können, ich habe euch gleich gesagt, wie ihr leben sollt, ihr habt es ja nicht glauben wollen, nur müsst ihr sehen, wie ihr zurechtkommt, dann macht ihr euren Kram alleine. Das sagt eben Gott nicht, sondern er sagt, ich sehe, ihr kommt ohne mich nicht zurecht. Und ich kann es gar nicht mit ansehen, wie ihr euch und eure Welt durch die Sünde kaputt macht. Und da hat Gott gesagt, na gut, dann komme ich zu euch. Ich zeige euch jetzt einen Weg, wie ihr aus eurem Elend rauskommt. Wie eure Welt und wie euer Leben wieder zum Frieden kommen kann. Und da ist Gott also gekommen, in der Gestalt eines Kindes, als ein Judenkind. In elenden Verhältnissen, unterwegs auf der Flucht geboren, schreiendes Bündel Mensch auf einer Handvoll Stroh, am Schluss ein schreiendes Bündel Mensch mit den Händen roh an ein Holzkreuz angenagelt. Und die Frage ist, warum das alles? Warum dieses elende Sterben? Warum dieses harte Leben? Warum diese armselige Geburt? Warum wurde Gott ein Mensch? An der Stelle dieser Predigt, da habe ich lange Pause machen müssen. Weil ich nicht wusste, wie ich das erklären soll. Und dann habe ich gemerkt, ich kann es gar nicht erklären. Diese Art von Predigt ist der unmögliche Versuch, etwas zu erklären, das man gar nicht erklären kann. Dass Gott, der Chef des Universums, ein Kind wird, das ist ja nicht zu erklären. Das ist ja nicht zu verstehen. Ich verstehe es nicht. Ich kann es dir auch deswegen nicht erklären. Ich kann es dir nur sagen. Und ich kann es für mich nur anerkennen, annehmen und anbeten. Das Einzige, was ich als so eine Art Erklärung sagen kann, ist, dass Gott dich lieb hat. Er handelt aus Liebe. Mensch, er hat dich lieb. Und deshalb kommt er zu dir. Und du fragst nicht wieder, warum hat er mich lieb? Tja, ich weiß es nicht. Er liebt dich eben. Ich kann keinen Grund nennen, warum Gott mich lieb haben sollte. Was ist denn an dir dran, dass Gott dich lieb haben müsste oder könnte? Also ich könnte eher eine ganze Menge Gründe nennen, warum Gott uns nicht lieb haben kann. Aber ich erfahre aus der Bibel, dass er uns lieb hat. Dass er verrückt ist vor Liebe nach uns. Er kommt aus dem Himmel zu uns und möchte deine Nähe. Und deswegen ist die Frage, warum hat er mich lieb, die ist doch... Wozu stellst du die überhaupt? Wenn dir jemand sagt, ich liebe dich, sagst du auch nicht, warum. Sondern entweder ist es dir egal oder du schwebst dem anderen an die Brosche und sagst, ja, ich dich auch. Und heute Abend macht Gott dir eine Liebeserklärung. Und wie jeder Liebende wartet er auf deine Reaktion, nämlich, dass du ihm dein Ja-Wort gibst. Gott liebt uns so sehr, dass er das Beste hat, was er gibt, seinen Sohn. So steht es in der Bibel im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Am Anfang von allem steht Gottes unbegründbare und unergründliche Liebe. Und du hast das Riesenglück, heute von diesem Liebesangebot zu erfahren. Es gibt aber, wie ich schon erwähnt habe, 3 Milliarden Menschen, die dieses Glück noch nie gehabt haben. Die überhaupt noch nicht wissen, dass es einen Erlöser gibt. Ich habe jetzt gelesen, dass es auf unserer Erde sogar Völkerstämme gibt, die bis heute noch gar nicht erforscht worden sind, deren Sprache man noch gar nicht erforscht hat. Wie es auf dem Mond aussieht, wissen wir inzwischen ganz gut. Aber wir kennen noch nicht mal alle Kollegen, die auf dieser Erde leben. Dabei hat doch jeder Mensch auf dieser Erde das Recht zu erfahren, dass es einen Erlöser gibt. Das ist doch überhaupt das oberste aller Menschenrechte. Das steht so nicht mit in der Erklärung der Menschenrechte mit drin, aber in der Erklärung, die Gott abgegeben hat, damals, als Jesus geboren wurde auf dem Hirtenfeld, da steht das drin. Da sagen die Hirten zu den Menschen, wir verkündigen euch große Freude, die allen Völkern widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Christus der Retter ist da, das muss jeder wissen, das muss jedem gesagt werden. Das ist die Aufgabe der Kirche. Die Hauptaufgabe der Kirche ist die Weltmission, die Evangelisierung aller Menschen, dass alle Menschen erfahren, es gibt für jeden auf dieser Erde die Chance eines neuen Lebens. Dich rettet doch nicht oder diese Welt der Kapitalismus oder der Kommunismus und dich rettet weder Buddha noch Krishna noch Allah oder der Papst oder Karl Marx oder irgendwer, sondern der Einzige, der dir deine Sünden abnehmen kann und der dir ein neues Leben geben kann, der heißt Jesus. Gott gab seinen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, an Jesus glauben, nicht verloren werden. Du bist ohne Jesus verloren. Und wenn du noch so ein Liebeskerlchen bist. Wir sind ohne Jesus verloren. Diese harte Wahrheit, die muss auch zu Weihnachten gesagt werden. Im Gegenteil, diese harte Wahrheit ist ja überhaupt erst der Grund, warum es Weihnachten geworden ist. Warum das ganze Fest stattfindet, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und seit Jesus in die Welt kam, da braucht keiner mehr verloren zu gehen. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das geht also zu Weihnachten um die Entscheidungsfrage, glaubst du, die an ihn glauben heißt es, glaubst du an ihn? Ich meine damit nicht, ob du glaubst, dass Jesus damals in Bethlehem geboren worden ist und in Jerusalem gestorben ist. Das glauben die Teufel auch und zittern. Also das bloße Fürwahrhalten historischer Tatsachen, das ist doch noch kein lebendiger Glaube. Gerettet bist du doch nicht, wenn du glaubst, dass das alles irgendwann mal geschehen ist, sondern wenn du glaubst, dass es für dich geschehen ist. Er ist für dich geboren, er ist für dich gestorben. Und wenn du so glaubst, dann bist du gerettet. Und dann hast du Frieden. Ich habe das satt, alle Jahre wieder zu Weihnachten die Zeitung aufzuschlagen und solche halben Sätze zu lesen. Friede auf Erden ist ja kein falscher Satz, steht ja in der Bibel, aber das ist ja nur die Hälfte. Der ganze Satz lautet doch, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und ich kann doch nicht die Voraussetzung verneinen und die Folgen bejahen. Ich kann doch nicht das Ehre sei Gott in der Höhe streichen und Friede auf Erden rufen und mich dabei womöglich noch auf die Bibel berufen. Ich kann doch nicht den Frieden, von dem die Bibel spricht, in so eine politische Tageslosung umfälschen. Denn der Friede, von dem die Bibel redet, das ist mehr, als wenn die Waffen schweigen. Das ist ja die Überwindung des Hasses durch die Liebe. Das ist die Beseitigung der Schuld durch Vergebung. Und die Bibel sagt, es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Und weil Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, deshalb gibt es Vergebung. Und damit das passieren konnte, musste er erstmal geboren werden. Das ist der Grund, warum Gott ein Mensch wurde. Und wir kriegen diesen Frieden, von dem die Bibel redet, nur dadurch, wenn wir Gott ehren. Und Gott wird am besten dadurch geehrt, wenn der Mensch sich bekehrt. Gib Gott die Ehre und bekehre dich. Und dann hast du Frieden und dann kannst du auch Frieden mit anderen Menschen machen. Und Bekehrung, das heißt nichts anderes als überlass Jesus die Regie in deinem Leben. Lass ihn dein Maßstab sein und lass ihn dein Herrn sein. Und dann, wenn du das machst, wenn du dich Jesus unterordnest und dich nach ihm richtest und ihn als deinen Herrn annimmst und seine Vergebung annimmst, dann ist für dich der Krieg vorbei. Der Krieg in deinem Innern und in deinem Gewissen und dein Krieg mit Gott und der Krieg mit deinen Mitmenschen. Wenn Christus kommt, dann wird alles gut. Jetzt haben wir die Chance sogar, mit Jesus Christus zu reden. Und das wird der Jörg mit uns tun.
Jesus Christus, du hast uns jetzt durch diese Predigt vom Theo gesagt, worüber wir uns zu Weihnachten am meisten freuen können. Und dass du uns liebst, Das ist das Allergrößte. Herr, du bist ja nicht blind und du siehst sogar, was sich hinter unseren Gesichtern und hinter unseren Stirnen abspielt. Du kennst all die Planspiele, die Tagträume, all das, was wir nicht aussprechen, weil wir uns schämen. Du kennst nicht nur unsere guten Seiten, du kennst auch unsere schlechten Seiten. Und dass du uns kennst und uns trotzdem lieb hast, das geht uns über den Verstand. Aber dass es so ist, das hast du ja bewiesen, als du am Kreuz gestorben bist. Da hast du deine Liebe zu uns unter Beweis gestellt. Danke, Herr, dass du jedem Menschen anbietest, dass er durch das Geschenk deiner Vergebung die Erlaubnis kriegt, ein Kind Gottes zu werden. Danke, dass das jedem hier in dieser großen Kirche gilt. Danke, dass du gekommen bist und dass Weihnachten und die Weihnachtsfreude wirklich einen Grund hat, der viel tiefer liegt und viel wertvoller ist als alle Geschenke, die uns Menschen jemals machen könnten. Hab Dank, Herr, dass wir in dieser Weihnachtszeit erleben, dass du das Herz hell machst, dass du Grund zur Freude bist und dass alle Kerzen und alles Lametta und alles das nur ein ganz, ganz, ganz schwacher Hinweis auf das ist, worum es wirklich geht. Danke, dass du uns das heute hier vor Augen gestellt hast. Jetzt lade ich alle ein, die das Vaterunser beten können und das auch vertreten können, mit mir gemeinsam zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Es wäre schon eine ganz tolle Sache, wenn wir das letzte Lied alle im Stehen verbringen könnten. Also steht gerne auf, mal wieder.
Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Geht auf den Hund nach Hause, was alle gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht auf den Hund nach Hause, Gott lässt uns nicht allein sehen. Geht auf den Hund nach Hause, was alle gilt, darf nicht verschwiegen sein. Gott lässt uns nicht allein. Die Boten Gottes riefen, die Hirten zu den Stall. Was sie dort sahen und hörten, heut weiß man's überall. Geht, tragt den Ruf nach Hause, was alle gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, tragt den Ruf nach Hause, Gott lässt uns nicht allein. An ihnen war geschehen, was nur der Herr vermag. Im Dunkeln nach sie sangen das Lied vom neuen Tag. Geht, tragt den Ruf nach Hause, was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, tragt den Ruf nach Hause, Gott lässt uns nicht allein. Was Hoffnung fest erhoffte, Gedanken kühn.
nicht verschwiegen sein. Jeden Tag den Ruf nach Hause, Gott lässt uns nicht allein. In Jesus kam Gott zu uns, von Fesseln zu befreien, den Blinden Licht zu geben und allen Weg zu sein. Jeden Tag den Ruf nach Hause, was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Jeden Tag den Ruf nach Hause, Gott lässt uns nicht allein. Er gibt uns Grund zum Glauben, zum Hoffen und zum Tun. Wer seinen Tag erwartet, kann nicht in Trägheit ruhen. Jeden Tag den Ruf nach Hause, was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Jeden Tag den Ruf nach Hause, Gott lässt uns nicht allein. Jeden Tag den Ruf nach Hause, was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Jeden Tag den Ruf nach Hause, Gott lässt uns nicht allein. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.